Menschi gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von der Emil Frey Schlieren. Jetzt neu mit 15 Jahren Lexus Relax Garantie.
Roger gegen Markus an diesem Montag. Wir haben drei Themen: Hitzewellen, Klimawandel, Energiekrise. Das erste. Dann Ukraine-Krieg. Wo stehen wir da? Der Iran-Krieg und die Folgen. Also, Markus, wir haben die grösste Hitzewelle ever erlebt. Und das noch im Juni. Ist auch sehr lang gewesen. Und es war immer ein Streit gewesen, zwischen uns zwei. Ist es das Klima? Ist das Wetter? Da gibt es Klimalügner wie einen Donald Trump, der sagt, Klimawandel ist ein Hoax, ein Betrug. Gibt gar keinen Klimawandel. Hat darum auch alle Klimamaßnahmen abgestellt und hat gesagt, Drill, Baby, Drill, einfach nur noch mehr, einfach irgendwie Öl rausholen. Hat man dann nicht viel genützt, wo dann die Straße von Hormuz dann nicht mehr funktioniert hat. Aber jetzt ist die These, dass das Wetter ist, glaube ich, auch von dir nicht mehr haltbar. Das ist jetzt, ich glaube, da hat der Letzte gemerkt, der Klimawandel, und der geht weiter.
Nein, bin ich ganz anderer Meinung. Nein, das ist Wetter, und das sagt auch jeder vernünftige Klimaforscher, macht auch die Unterscheidung, aber, und das habe ich auch nie bestritten, es wird wärmer. Das ist ja offensichtlich. Wir haben du noch extremer, ich, wir haben noch Winter erlebt mit Schnee, auch im Mittelland unten, das ist nicht mehr der Fall. Es nimmt sicher zu, Temperatur, das ist gar keine Frage.
Aber dann ist doch Klimawandel.
Aber so eine Hitzewelle, das ist wetterabhängig, das hat mit einem Wetter zu tun und hat nichts damit zu tun mit der allgemeinen Erwärmung über Hunderte von Jahren. Das ist der Punkt. Und ich finde aber, was interessant ist bei dieser Hitzewelle ist, und da sind wir uns ja einig, es zeigt ja, wie man mit dem muss umgehen. Und es ist ja völlig klar, wir brauchen mehr Airconditioning in der Schweiz.
Gut, über das haben wir vor ein paar Wochen geredet. Mittlerweile ist das in die allgemeine Diskussion eingetreten, man hat das aufgenommen. Aber nein, es ist ein Klimawandel. Und der Klimawandel, der hat uns ja ein bisschen beschäftigt, eine Zeit lang, ist im Zentrum der Politik gestanden. Das ist dann total verschwunden. Und ich glaube, jetzt ist er wieder da, das Thema, man hat es realisiert, es sind alles neue Rekordwerte. Jedes Jahr, jetzt gestern und vorgestern in Deutschland, neue Rekordwerte auch bei uns. Und das heisst, es könnte noch weiter so aufgehen, wenn du das jetzt irgendwie weiter runterspielen willst. Aber das zeigt dir ja eigentlich auch die Welt, wo du drin bist und die Welt, wo ich drin bin. Ich fahre seit 15 Jahren mit einem Elektroauto und du hast vor kurzem ein Auto gekauft, nicht nur einen Benziner, sondern Diesel. Das ist ein politisches Statement von dir.
Ja, mit grosser Überzeugung. Ich bin auch absolut der Meinung, dass man fossile Brennstoffe unbedingt braucht und dass man die weiter fördern müssen und dass man sonst nicht überleben mit dem Wohlstand, den wir heute haben. Und Roger, ich möchte korrigieren. Ich finde das nicht korrekt, was du jetzt vorher gesagt hast. Ich tue den Klimawandel überhaupt nicht schönreden und auch nicht verharmlos. Ich habe ein paar Mal jetzt gesagt, ich glaube daran, dass die Temperaturen massiv zunehmen. Über die letzten hunderte Jahre haben sie zugenommen. Aber das, was wir jetzt erleben, ist Wetter. Das ist genau das Gleiche, wenn ich im Januar gesagt hätte, wenn wir ein paar Wochen sehr kaltes Wetter haben und dann würde ich sagen, der Klimawandel findet nicht statt. Schaut doch das Wetter an. Das ist Unsinn. Solche einzelne Wetterphasen sagen, das ist jetzt der Klimawandel und wenn es ganz kalt ist, ist es dann nicht der Klimawandel, das stimmt nicht. Aber noch eines, ich finde, der Klimawandel findet statt, aber wie wir uns müssen anpassen, dort sind Differenzen und da kannst du lange mit dem Tesla rumfahren, solange ein grosser Teil vom Strom, jetzt Gott sei Dank nicht in der Schweiz, aber solange ein grosser Teil vom Strom mit Kohle oder Öl oder Gas gemacht wird, ist das kein Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels. Der Punkt ist, Massnahmen, über die müssen wir reden.
Doch, es ist eine Massnahme und jeder Einzelne hat eine Verantwortung, die du natürlich nicht wahrnehmen willst, aus deiner Position heraus, seit 100 Jahren, nein, die Entwicklung ist vor allem jetzt in den letzten Jahren extrem gewesen und die geht weiter rauf und dein Stichwort ist Atom. Immer mehr sagst du, wir brauchen die Atomkraftwerke und keine Flatterströme. Was sagst du eigentlich dazu, dass jetzt die Atomkraftwerke bei dieser Hitze gar nicht mehr können voll laufen, nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Frankreich. Oder dass Betznau den ganzen letzten Winter nicht können funktionieren konnte. Das ist ja auch Flatterstrom.
Nein, also erstens einmal, im Sommer brauchen wir gar nicht unbedingt so viel Strom. Da haben wir ja den Solarstrom, wo wir viel zu viel haben, wo wir könnte nutzen für Airconditioning. Aber dass die Linken das nicht wollen, zeigt ja alles, Roger. Du kriechst dann auf den Leim. Es geht gar nicht um die Bekämpfung vom Klimawandel. Es geht nicht darum, dass wir uns schämen, dass wir Sünden ablecken und so weiter. Dass wir erlöst werden von unserem böse Verhalten gegenüber der Natur. Das ist eine Religion. Es ist eine Klimareligion. Weil der Klimawandel findet statt und wir haben vernünftige Reaktionen darauf. Eine vernünftige ist zum Beispiel Airconditioning. Die andere ist AKW. AKW sind vor allem im Winter Sie sind immer gut. Und wenn du sagst, Beznau hätte man nicht können betreiben, ja, der Punkt ist, dass heute Sicherheitsvorschriften zu Recht bei den AKWs so streng sind, dass man halt ab und zu muss auch eine Revision machen muss.
Also, wir werden auch gemäss einer neuen ETH-Studie, sogar wenn wir die Atomkraftwerke hätten, im Winter zu wenig Strom haben. Dort ist der Strombedarf viel grösser, müssen Strom importieren, brauchen Atom abkommen. Aber was hast du letzte Woche gesagt?
Welche ETH-Studie ist das?
Jetzt ganz aktuell. Nein.
Also, das ist, bei der ETH ist völlig klar, dass die ETH ganz klar, die Studie ist etwa ein Jahr alt, die ganz klar gesagt hat, die einzige Möglichkeit, die wir haben, um überhaupt eine Energiewende anzubringen und unsere Stromlücken schliessen, sind AKWs. Wir können auch 3 AKWs bauen, ist kein Problem, wir haben gar kein Problem. Wir haben nur ein politisches Problem, dass die Grünen Unsinn erzählen seit 30 Jahren und gewisse Leute beeindruckt
sind. Also die neue Studie sagt, wenn man die baut, die sind dann überhaupt nicht wettbewerbsfähig, der Strom ist viel zu teuer. Und was hast du letzte Woche gesagt in dieser Sendung? In 7 Jahren haben wir ein Atomkraftwerk, oder? Hast du gesagt?
Je nachdem. Ich habe gesagt, rein technisch kann man Atomkraftwerk, wenn es keine politischen, juristischen Prozesse gäbe, dann kann man ein Atomkraftwerk, ich glaube sogar der Rekord ist glaube Südkorea mit 5 Jahren. Das ist nicht das Problem. Technisch kann man ein AKW sehr schnell bauen.
Aber das geht ja nicht nur um technisch. Markus, wie lange braucht es denn, um ein Fußballstadion in Zürich zu bauen?
Ja, du bist ja auch nicht einverstanden, dass das richtig ist.
Nein,
ich
habe
ja
aber extra ist die Realität.
Gesagt, ja, natürlich, aber ich habe extra gesagt, und die Realität gilt ja für Windkraftwerke.
Ja.
Und sie gilt auch für Solarstrom und sie gilt auch für Wasserkraft. Und das ist ja der Punkt. Wenn man sagt, es ist sowieso schwierig, neue Anlagen zu machen, dann muss man sagen, welche Anlagen bringen uns am meisten. Und das sind die AKWs.
Also AKW werden entsprechend allen Erfahrungen in den nächsten 25 bis 30 Jahren in der Schweiz nicht in Betrieb genommen werden. Sie werden wahrscheinlich teuren Strom produzieren dann. Der Staat muss eingreifen und die Diskussion oder die Konzentration auf Diskussion um Atomkraftwerke, die tun uns ablenken von den wahren Problemen. Wir müssen wirklich auch die erneuerbaren Ausbau. Ich war gerade letztes Wochenende in Norddeutschland und habe die vielen Windkraftanlagen gesehen. Aber auch sogar Solarpanel, riesige Pharma habe ich da gesehen, obwohl es weniger Sonne dort hat. Das müssen wir machen.
Aber Roger, welches Land hat fast die höchsten Strompreise auf der Welt? Das ist Deutschland. Die ganze Windstrategie von Deutschland ist lächerlich. Es ist ein Ruin. Und es ist ein Grund, warum das Land absinken wird. Und das Land wird total untergehen, wenn sie die Energiepolitik weitermachen, wo sie jetzt unter der heiligen Angela Merkel gemacht haben. Das ist eine fatale Fehlentwicklung. Und noch eines, wir sind uns ja einig, der Klimawandel findet statt. Es wird wärmer. Aber jetzt können wir doch bitte anfangen, wie Erwachsene über das Problem reden. Und Erwachsene wissen, CO2-freie Stromproduktion ist wichtig. Ich bin für Wasserkraft, ich bin sogar für Windkraft, wenn es richtig Wind hat, wie zum Beispiel in Dänemark, aber sicher nicht im Zürich-Oberland.
Also gut, dass in Deutschland, dass sie die Atomkraftwerke abgestellt haben, finde ich auch eine falsche Politik. Ich rede nur darüber, dass wir die alten Tötz haben, die kann man nicht ewig laufen lassen und dass es mindestens 25 bis 30 Jahre gehen wird, wenn man die Realität von der Schweiz anschaut.
Wir müssen
es
beschleunigen.
Ja, wenn man die Realität, wir haben aber unsere Gesetze und dass das nicht ändern kann. Und das ist in der Schweiz nicht möglich. Und das ist eben vor allem, und das sagen jetzt alle, die ein bisschen unideologisch sind, nicht wie du, wo da ideologisch verbrannt ist, es braucht auch Stromabkommen mit der EU. Ganz
Nein,
klar.
Also das braucht sowieso nicht. Und das Stromabkommen ist unglaublich gefährlich, weil du hast eine dynamische Rechtsübernahme. Wir werden nachher genau die gleiche Falle reintrampen wie die Norweger. Wenn die Deutschen mit ihrer fehlgeleiteten Energiepolitik zu wenig Strom haben, haben die Norweger müssen liefern und haben nachher einen unglaublichen Strompreiserhöhung müssen in Kauf nehmen, wo sogar dazu geführt hat, dass die Regierung stürzt. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass fremde Länder bestimmen, was mit unseren Speicherkraftwerken, wo die wertvollsten sind überhaupt in ganz Europa, weil wir können Strom steuern. Wir wollen nicht, dass andere Leute, dass die Franzosen, dass die Deutschen, dass die Belgier, dass die Holländer über das entscheiden, was wir mit unseren Investitionen machen. Wir können den Deutschen auch nicht Vorschriften machen, was sie mit ihrem Strom, den sie nicht haben, sollen machen.
Das ist so eine autochtone Politik. Wir können alles selber machen in der Schweiz. Nein, der Strom, vor allem im Winter, können wir nicht produzieren, so viel wie wir brauchen. Mit allen Wasserkraftwerken und mit allen Atomkraftwerken, die wir haben, können wir es nicht machen. Der Stromverbrauch wird aufgehen und darum sind wir auf das angewiesen. Und alles andere ist eine Kirchturmpolitik von einer Dimension, wo man hat das Gefühl, in der heutigen Zeit haben das fast keine Leute mehr, außer Leute, die relativ stark verblendet sind.
Also der Bundesrat ist übrigens offizielle Position vom Bundesrat, aber der Bundesrat
Was?
Ist ja auch verblendet. Der Bundesrat sagt ganz deutlich, der Bundesrat sagt, ja, Stromabkommen, aber ganz gleich sagen sie ganz deutlich, wir brauchen AKWs, wir werden nicht drum herumkommen. Und noch etwas ganz anderes, Roger, was ich noch will sagen. Es geht nicht um eine autochthone Politik, es geht nicht darum, dass ich sage, die Landwirtschaft soll autochthon sein. Aber dort, wo wir können, unabhängig sein vom Ausland, dort sollen wir sein. Und gerade, weil du ja selber, du bist ja nicht Fan von den fossilen Brennstoffen, gerade dort ist es ja so, dass es gut wäre, wenn wir die AKWs hätten. Und zweitens noch der Winterstrom. Wir haben bis vor wenigen Jahren immer zu viel Winterstrom gehabt in der Schweiz, weil unsere Produktion gut war, weil vernünftige Ingenieure die noch geplant haben, wie zum Beispiel mein Vater oder dein Schwiegervater. Aber heute sind wir ideologisch in der Energieproduktion und deswegen haben wir zu wenig Strom.
Also, wir haben natürlich auch zu wenig Strom, weil wir viel mehr brauchen. Ah, da reden wir über die Ukraine. Langsam kommt Russland in Schwierigkeiten. Notstand auf der Krim, Benzinmangel auch in anderen Landesteilen, Drohnen gegen Raffinerien in Russland, Angriff auf Moskau. Und der Zelensky kommt seinem ersten Ziel näher, nämlich ein Waffenstillstand, noch kein Frieden, aber immerhin. Und Donald Trump, der hat jetzt offenbar gemerkt, woher der Wind weht. Er ist immer auf der Seite vom Winner. Hat noch vor einem guten Jahr gesagt zum Zelensky, you have no cards. Hat ihn erniedrigt im Oval Office und jetzt sagt er, ja, der Zelensky macht das gut und distanziert sich so langsam von Putin. Ich finde das eine relativ gute Entwicklung, aber es ist natürlich schade, dass das so lange geht und dass der Donald Trump sich nur einfach an dem Krieg, wo der dumm und dämlich verdient, in diesen Waffen verkauft und selber nichts macht. Und darum geht es eigentlich länger, als eigentlich hätte müssen gehen.
Ja gut, also da bin ich anderer Meinung, aber schon gleich, was wichtig ist, die Ukraine, es sieht gut aus für die Ukraine, wird da auch vorsichtig sein, aber ich glaube, die Russen sind am Verlieren und das ist irrsinnig und dass das einen Effekt hat auf den Donald Trump in der Richtung, kann gut sein, ist höchste Zeit, weil bei Russland hat er sich auch verhauen.
Also, reden wir jetzt über den Irankrieg. Jahrelang hast du behauptet, Donald Trump ist der beste Präsident, besser als all seine Vorgänger. Jetzt sind letzte Woche der schlechteste Präsident. Ich bin einverstanden. Einverstanden, aber die Gründe von dieser Beurteilung sind bei mir ganz anders. Du sagst, er ist der Schlechteste, weil er den Krieg vorzeitig abgebrochen hat. Ich umgekehrt und die meisten Fachleute hätten den Krieg ohne Strategie, ohne Konzept gar nicht dürfen anfangen. Darum ist er so schlecht und darum ist er so korrupt und darum ist er so einfach absolut jenseits von allem, was man sich je von einem Präsident vorgestellt hat.
Ich weiss nicht, welche Fachleute du meinst. Du meinst wahrscheinlich die linken Journalisten von New York Times. Nein, Fachleute gibt es ganz viele. Nein, es gibt gar, ja, es ist etwas.
Das Wall Street Journal hat ihn kritisiert für das.
Sie haben aber nie gesagt. Ja, aber das Wall Street Journal hat nie gesagt, das ist strategisch ein Fehler, im Gegenteil.
Doch.
Nein, sie haben genau immer das gesagt, was ich auch gesagt habe, weil ich es dort auch gelesen habe. Ganz klar gesagt, der Irankrieg ist richtig, der Irankrieg müssen wir jetzt machen. Sie haben den Trump immer gelobt für das, ich habe auch gelobt für das und jetzt tun sie ihn kritisieren. Ich tue ihn auch kritisieren, genau aus dem gleichen Grund, weil eine richtige Strategie, ob er sie gehabt hat oder seine Fachleute, spielt gar keine Rolle, eine richtige Strategie, die nämlich heisst, der Iran muss man unbedingt rausnehmen aus dem Spiel. Das geht nicht weiter mit diesen Mullahs. Wir wollen ein anderes Regime. Die richtige Strategie zieht er nicht durch. Deswegen kritisiere ich ihn. Aber die Strategie ist völlig richtig.
Nein, die Strategie ist erst dann richtig, wenn sie auch einen Erfolg bringt. Und das ist genau das Gegenteil passiert. Man hat das Memorandum of Understanding, 14 Punkte, unklare Inhalte. Unter anderem hat man das letzte Woche gesehen, weil Marco Rubio gesagt hat, ja, sie steht fest, die Straße von Hormuz ist offen. Die Iraner sagen, nein, wir haben Kontrollen über die, wir machen sie auf, aber gemäss unseren Bedingungen. Und jetzt droht schon wieder der Trump mit dem Untergang vom Iran. Und das Ganze merkt man, das ist überhaupt nicht auf einem seriösen Boden gemacht worden, weil auf der Seite der Amerikaner sind gar keine richtigen Verhandler da gewesen. Der Witkoff und der Jared, die haben überhaupt keine Ahnung. Auf der anderen Seite sind 30 bis 40 Verhandler, die auch die technischen Details von diesen ganzen Sachen verstehen, von den Iranern. Und die sind so überlegen gewesen, dass jetzt das Memorandum of Understanding, das innerhalb von 60 Tagen weiterverhandelt werden soll, und es wird überhaupt nicht weiterverhandelt, dass es eine Katastrophe ist.
Also gut, erstens, du tust ja offene Türen einrennen, wenn du sagst, das ist ein schlechter Vertrag gewesen. Das ist ja meine Kritik. Das ist ein ganz schlechter Vertrag gewesen. Das ist einer der schlechtesten Verträge gewesen.
Gar kein Vertrag.
Amerika, ja, ist jetzt egal. Halt das Abkommen oder das Memorandum ist doch scheißegal. Du weißt, was ich meine. Es ist einer der schlechtesten Verhandlungsergebnisse gewesen, wo die Amerikaner je hatten seit 1776. Und deshalb habe ich gefunden, der Präsident, der so etwas gut findet und nachher sogar unterzeichnet, der ist einer der schlechtesten Präsidenten, die es überhaupt gibt. Das ist der Punkt. Aber jetzt ist ja die Situation so, dass sich zeigt, wie schlecht das ist und dass es überhaupt nicht eingehalten wird und dass die Iraner so dumm sind, dass sie nicht checken, dass sie den Trump irgendeinmal dazu werden zwingen, dass er das wirklich nachher macht, was er jetzt die ganze Zeit als Grossmaul verkündet hat. In dem Sinn bin ich noch guter Hoffnung. Ich habe Freude, dass es wieder eskaliert. Ich habe Freude, dass die Iraner so übergeschnappt sind und das Gefühl haben, die Strasse von Hormuz gehört ihnen. Das ist eine Position, die viel weiter geht, als was sie in der Vergangenheit behauptet haben. Von dem her bin ich sehr froh. Ich glaube, das Abkommen wird zusammenbrechen und ich glaube, es wird wieder Krieg geben und das ist gut.
Donald Trump hat ja schon erklärt, er will keinen Krieg mehr. Nur schon einer, der schon so etwas erklärt, Absichtserklärungen macht in so einer Situation, ist ja durchgeknallt. Und die ganze Situation, wie die total verhocht ist, hat sich letzte Woche auch noch gezeigt. J.D. Vance, Vizepräsident, ist angestanden und gesagt, die Iraner haben zugestanden, dass die Atominspektoren alles kontrollieren können. Donald Trump hat gesagt, jawohl, bis in Infinity, bis in die Ewigkeit. Die Iraner haben gesagt, wir haben über das gar nicht geredet. Jetzt frage ich dich, Markus, welche von diesen beiden Parteien hat weniger Glaubwürdigkeit?
Ja, der Unterschied ist der. Die Iraner sind, wie lange sind sie jetzt an der Macht? 47 Jahre. Haben das Land ruiniert, wo eigentlich eine grosse Chance hätte, eine Wohlstandsoase zu sein in dem Nahen Osten. Also sie können nichts. Die Iraner können wirklich nichts. Und alle Leute, die Iraner loben, die solche Verbrecher, solche Sauhunde gehen loben als fähig, die haben irgendwie komische Wertsysteme. Es ist völlig klar, dass die Amerikaner fähiger sind, dass sie es viel besser machen. Das sieht man auch im Zustand von ihrem Land. Und auch Donald Trump und auch J.D. Vance könnten es viel besser, wenn Donald Trump nicht sich da würde total irren und das Gefühl hätte, ja, ich brauche jetzt unbedingt einen Vertrag, ich möchte ums Verrecken. Und ich finde es super, dass der J.D. Vance sich auch noch lächerlich macht, weil erstens wird er nämlich dann nicht der Nachfolger von Donald Trump und ich bin heute nicht mehr überzeugt, dass er ein guter Präsident ist. Ich hätte lieber Marco Rubio. Ich finde es eine Zumutung, was er erzählt. Er ist total unter Einfluss von Tucker Carlson. Dort ist wahrscheinlich so eine Quelle von einem grossen Unheil, das über die amerikanische Politik zurzeit wütet. Aber noch einmal, umso mehr der Vertrag zur Lächerlichkeit sich kenntlich macht, umso besser.
Der Markus Somm ist irre, was der alles da jetzt erzählt. Er hofft auf Krieg, er macht das Weisse Haus runter. Alle die Leute aus dem Weissen Haus, die er bis jetzt durch alle Böden verteidigt hat. Ich habe ihm eine Frage gestellt, wer hat weniger Glaubwürdigkeit? Und er gibt natürlich keine Antwort.
Ich habe gesagt, die Iraner sind Verbrecher. Jetzt Gott verdeckelt, jetzt gehen wir mal einfach eingehen auf das, was ich sage. Wenn ich sage, es sind Verbrecher, wer hat für mich mehr Glaubwürdigkeit? Wer recht? Die Amerikaner sicher. Aber J.D. Vance und Donald Trump haben da alles falsch gemacht.
So. Also Markus, ich habe eine ganz konkrete Frage gestellt. Gibt es ein Abkommen über die Atominspektoren? Die Amerikaner sagen ja und die Iraner, die du einfach als Verbrecher bezeichnest, sagen nein. Wer hat da recht? Kann nur einer von denen recht haben?
Es haben tot sicher die Amerikaner recht und nicht die Iraner, weil die Iraner sind verlogen bis am Bach ab. Ein Regime, das systematisch seine Gegner zerstört und dass du das Gefühl hast, dass die jedes Wort sagen. Du wirst das nie beim Putin sagen. Du wirst nie einem Putin attestieren, dass er glaubwürdiger ist als die Amerikaner. Hör mal auf, Roger, du gehst wirklich viel zu weit.
Also der Putin hat ja mehr Glaubwürdigkeit als die Amerikaner. Hat sogar Donald Trump gesagt, in Helsinki hätte mehr Glaubwürdigkeit als seine eigenen Geheimdienste. Glaubwürdigkeit in dieser konkreten Frage ist doch logisch, dass das verhandelt, dass das noch nicht verhandelt
also
worden ist.
Donald Trump der größere Lügner als der Putin. Du findest den Putin besser als den Donald Trump, Roger.
Nein, hör doch auf. Ich habe gesagt,
der ist für dich glaubwürdiger.
Nein,
der ist glaubwürdiger.
Der Trump hat gesagt, ich glaube an Putin mehr als meinen Geheimdienst.
Jetzt nicht, was der Trump sagt. Ich will wissen, was du findest. Findest du den Putin glaubwürdiger als den Donald Trump?
Ich finde das überhaupt nicht beide.
Sag mir jetzt auch, du hast mir vorgeworfen, ich darf nicht antworten.
Ja, du hast
Wer ist glaubwürdiger für dich?
Also, der Putin ist nicht glaubwürdig, die Iraner sind nicht glaubwürdig, der Trump ist nicht glaubwürdig, alle sind nicht glaubwürdig.
Okay, das ist aber etwas anderes.
Und die Situation, die wir jetzt haben, dass die wichtigste Frage, um die der Krieg gegangen ist, nämlich die Atombewaffnung der Iraner, jetzt völlig irgendwie zwei unterschiedliche Meinungen im Zentrum stehen. Und die Iraner haben gesagt, es ist über das nicht geredet worden. Die Amerikaner haben gesagt, wir haben da irgendwie schon Zusicherungen. Und die Frage ist, innerhalb von 60 Tagen soll das gemacht werden und kodifiziert werden. Tatsache ist, es gibt überhaupt keine Verhandlungen. Also es wird immer schlimmer und schlimmer. Und schlimmer für die Amerikaner,
nicht für
die Iraner.
Es wird immer besser. Umso lächerlicher, dass der Donald Trump aussieht, umso mehr ist er gezwungen, den Krieg fortzusetzen. Und ich will den Krieg fortsetzen.
Der kann nicht das.
Mal, er muss ihn können. Er wird nicht anders können, nein, weil er sich so lächerlich macht und nachher wirklich als schlechtester Präsident in die Geschichte eingeht. Und das will er nicht. Und noch etwas anderes. Ja, ein Regime, das seit 47 Jahren lügt. Bin ich überzeugt, die lügen auch da.
Ja.
Ich glaube an die Strasse von Hormuz. Ich bin todsicher. Sie haben das absolut versprochen, den Amerikanern, wir tun die Strasse von Hormuz auf. Das Problem ist, die Iraner können gar nichts versprechen, weil sie einen eigenen Machtkampf im Regime. Die einen wollen das und die anderen wollen etwas anderes.
Nein, Markus, es ist anders. In dem Memorandum of Understanding, wo in Punkt 1 dreimal das Wort Libanon und Hezbollah kommt, oder, wo der Iraner offenbar wichtiger ist als alles andere und der Amerikaner darauf eingegangen ist, ist die Sache mit der Strasse von Hormuz ganz unklar formuliert worden. Nämlich, man hat gesagt, ja, es muss aufgehen, aber die Bedingungen müssen noch ganz geklärt werden. Und die Iraner verstehen das natürlich anders als die Amerikaner. Und der Rubio ist letzte Woche rumgetingelt im Nahen Osten, hat gesagt, nein, ist alles offen. Und look what happened, es ist nicht passiert.
Ja, sie wieder sich verarschen. Ja, sie lassen sich verarschen, ja, von einem verlogenen Regime. Aha. Es ist einfach das Gleiche, ja, wie wenn du mit dem Adolf Hitler verhandelst.
Ja. Ja.
Du musst ihm halt, Adolf Hitler durfst nie sagen, er ist glaubwürdig. Und er ist auch nie fähig, sondern er ist ein Verbrecher. Und das ist bei den Iranern auch so. Wenn Donald Trump so naiv ist und das Gefühl hat, mit denen können dealen, dann soll er doch in die Geschichte gehen als der schwächste Präsident von der amerikanischen Geschichte. Das ist mir recht.
Ist
wenn er das weitermacht, ja, ich kann das sagen. Ich werde die Meinung behalten, wenn er das versaut dem Iran, dann hat er so viel versaut, dass ganz viele Sachen, die er gut gemacht hat, die ich immer noch anerkenne, die er gut gemacht hat, nicht mehr wichtig sind.
Also Politik und Position von Markus Sommer wie immer schwierig. Ich habe fast schon ein bisschen Mitleid mit dir. Dass du jetzt
klar
hoffst, dass...
Ich fühle mich wohl.
Ja,
fühl mich
ja,
sehr
ja,
wohl.
Ja, klar.
Nein, ich finde schön, die Teilnahme finde ich schön, aber ich kann dir sagen, mir geht es sehr gut.
Ja, ja.
Weil ich wirklich finde, ich sehe genau, was er falsch macht und ich sehe, was er gut macht. Und ich habe kein Problem, beides zu benennen.
Also gut, also offenbar aber das Urteil ist jetzt doch gefällt, gerade im Hinblick auf den Big Point, wo jetzt eben der Iran-Konflikt ist. Also nächste Woche, 4. Juli, 250 Jahre Amerika. Es wird nicht Amerika gefeiert, sondern der Trump feiert sich noch selber. Und jetzt ist noch etwas rausgekommen, nämlich im neuen Buch von der Maggie Haberman und dem Jonathan Swan, Regime Change, dass er vor ein paar Monaten gekommen bei einem Interview, das er ihnen gegeben hat, macht er immer, auch bei der Maggie, wo er offenbar sehr schätzt, kommt zwar von der linken New York Times, ist aber offenbar seine wichtigste und Lieblingszeitung etc. Und dort hat er, ihnen ein Papier vorgelegt, wo zeigt, dass er die wichtigste und mächtigste Person in der Geschichte der Menschheit ist. Wichtiger und mächtiger als Stalin, Mao, Napoleon, Alexander der Große und alle anderen Diktatoren der Welt. Vorher hat er noch so ein Video rausgelassen, wo er so als Jesus gezeigt wurde. Solche Leute, die solche Fantasien Sie haben Machtfantasien. Wo sind die? Nicht im Weissen Haus hoffentlich, sondern in gewissen Anstalten.
Ja, sind wir wieder dort, wo du gerne bist.
Ja, nein,
du hast das Gefühl, ich weiss nicht, was du hast mit dieser Persönlichkeit. Was
ja,
hat, was
die führt uns Donald ins Verderben.
Nein, das ist nicht so.
Die Welt
ist
Verderben.
Ja, da bist du einer von denen, der das ein bisschen extrem sieht. Nein, das ist ein schöner Amerika. Amerika gibt es seit 250 Jahren und sie haben sehr viele schlechte Politiker überlebt. Das ist kein Problem. Im Gegensatz zu fast allen anderen Ländern im Westen, die immer mal in ihrer Geschichte massiv versagt haben, haben die Amerikaner in den wichtigen Fragen nie versagt. Und sie werden auch einen Donald Trump gut überleben, ist gar kein Problem. Du bist da meiner Meinung nach völlig, völlig überzogen.
Also, er ist nicht nur eben völlig unfähig, machtbesoffen, sondern ist auch noch korrupt, offen korrupt. Man kann ihn bestechen. Wenn man ihm Geld gibt, dann muss man nicht ins Gefängnis gehen, da kommt Aufträge über. Und was macht er jetzt, seine Grösse zu zeigen? Eben, will ja so gross sein wie Cäsar und so, einen Triumphbogen wollte machen. Was für einen verlorenen Krieg, Marco? Triumphbogen in Washington. Was für Peinlichkeiten fallen dem sonst noch ein?
Ja, aber dass er peinlich ist ab und zu und dass er ab und zu auch genial ist, das wissen wir. Das
genial
haben wir
ist
mal,
er
ist ab und zu auch genial. Das macht ja auch ab und zu ein bisschen schwierig, ihn genau zu beurteilen. Ich sage es noch einmal, wenn er den Iran-Krieg versaut, so wie es jetzt aussieht, dann kann er seinen Triumphbogen bauen, wo er will. Es wird nie eine Wirkung haben. Niemand wird an das denken. Es ist nicht das Gleiche wie alle anderen grossen grossen Monumente, die in der Hauptstadt stehen, die die Leute bewundern. Man wird ihn nicht bewundern, wenn er jetzt das versaut. Und dass er ein völlig übertriebenes Selbstbewusstsein hat, ja, das ist klar. Das ist eigentlich normal für Leute, die ins Weiße Haus gehen. Und wegen der Korruption. Bill Clinton war bestechbar gewesen, Hillary Clinton war bestechbar gewesen, der Joe Biden war bestechbar gewesen. Es ist leider nichts Neues in Amerika.
Also Milliarden haben es schon eingesagt, er und seine Söhne oder auch die Söhne von seinem Finanzminister und Wirtschaftsminister etc., die sich bedienen in Kasachstan und wo es überall auch sonst noch. Also müssen wir gar nicht alles jetzt im Detail aufführen.
Aber die Kinder von Scott Bessent sind glaube ich noch nicht erwachsen.
Vom Ludnig.
Du bist der Finanzminister.
Ja, vom Finanzminister, vom Ludnig. Okay, der Bessent ist ja bekannter Homosexuell.
Er hat aber Kind. Er hat ein Kind. Ja, er hat ein Mädchen und einen Bub. Ja, adoptiert.
Okay, also gut, die sind aber noch nicht so weit. Die vom Ludnig sind schon im Business und er, eben die Vermischung zwischen das, was man als Politiker macht und was man wirtschaftlich macht, und der Trump macht es über seine Söhne, wie man weiss, und über den Jared und so weiter. Anyhow, also, es ist eine interessante, spannende, explosive Situation, wo wir drin sind. Der Markus hofft auf den Krieg, zählt auf den Krieg, dass sein schlechtester Präsident doch nicht mehr der schlechteste ist. Alle anderen hoffen natürlich, dass eine andere Lösung
gibt. Nein, ich will den Iran weghaben. Ja. Mir ist gleich, was der Trump macht. Ich will den Iran weghaben. Ja. Ich will nicht so ein Verbrecherregime noch länger in dieser Region.
Genau, ich will es auch nicht, aber du hast offenbar Hoffnung, dass das einfach geht mit Abracadabra. Man hat es jetzt versucht mit dem Krieg und das Gegenteil ist passiert. Iran ist stärker denn je. Und kommt noch Milliarden von Geldern rüber, die Trump freigegeben hat. Die können sich ein Öl zu Weltmarktpreisen verkaufen, etc. Er stärkt den Iran, während zum Beispiel Obama versucht hat, die Sanktionen zu machen und so weiter. Das ist die Situation. In einer Woche reden wir weiter, dann machen wir Sommerpause. Schönen Abend und viel Vergnügen.
Ja, lieber Kundenschreiner, der Befund ist ein...
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.